Willkommen zur 21. Folge der Weltenwanderer. Mit mir wandert wie immer Andrea. Hallo.
Hallo.
Hallo. Und bevor wir loswandern, im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir sind ja immer noch beim größten Roadmovie aller Zeiten. du hattest Kofis.
Ja, genau. Ich habe Kofi-Geld bekommen von Gastjunge. Dafür wollte ich mich bedanken. Ja. Ja, und wie immer der Hinweis, diesmal mache ich den einfach selber. Schickt mir Geld. Nee, also ich habe einen Kofi, der ist verlinkt. Ihr könnt mir gerne Geld schicken. Thomas hat selber genug Geld. Ich mache das hier in meiner Arbeitszeit.
Ja.
Ich kann das nicht so gut wie du. Irgendwie klingt das netter, wenn du das sagst.
Ja, das klingt netter, weil ich das über dich sage. Das ist der Trick. Also,
ja.
Also Andrea könnte in der Zeit hier auch arbeiten und pastellfarbene Bücher schreiben. Oder nicht pastellfarbene Bücher, aber meistens sind sie pastellfarben. Und deswegen wäre es nett, wenn ihr ihr Geld in den Hut werft. Den Kofi findet ihr, ich werde diesmal mal wieder in die Shownotes schmeißen, aber den Kofi findet ihr immer. Unten gibt es so ein Mitarbeiter-Ding mit den wunderschönen Charakterbildern von uns beiden, die Phoenix gezeichnet hat. Und da gibt es so einen Twitter-Button und einen Instagram-Button neben den Namen, und da gibt es auch so einen Zauberstab-Button, und da ist der Kofi drunter. Und da könnt ihr einfach draufklicken und Geld in den Hut werfen. Wenn euch das hier gefällt. Mir kann man normalerweise kein Geld in den Hut werfen, wenn wirklich sich jemand genötigt fühlt, und Andrea hat vollkommen recht, ich habe kein Problem damit, das hier zu finanzieren. Dann kann man mir auch Phonic Credits schenken. Aber davon habe ich immer noch sehr, sehr viele. Ja. So viel dazu. Und weil wir schon Menschen erwähnen, die tolle Kunst für uns gemacht haben, erwähnen wir natürlich auch nochmal den Markus. Ja, Markus Nestele, der die Musik gemacht hat, die epische, die wir gerade gehört haben, und die epische, die dann ganz am Ende kommt. Mhm. Ja, weil wir stehen alle auf den Schultern von Giganten. Und dann können wir auch noch Sandra erwähnen, die hat nämlich die ganzen Logos gemacht. Bevor so irgendjemand auf die Idee kommt, dass ich das alles machen würde. Ja, ich bin nur hier und quatsche. Ja.
Wir müssen alle unsere Stärken nutzen.
Das ist richtig, das ist richtig. Na dann. Quatschen wir über den zweiten Teil des Herrn der Ringe. Die zwei Türme. Wir haben vorhin schon im Vorgespräch, schon kurz, habe ich mich schon darüber lustig gemacht, dass immer keiner weiß, welche Türme damit gemeint sind.
Ja, dann erklär doch mal, welche Türme damit gemeint sind.
Der Witz ist, es gibt drei Türme.
Ja, aber welche zwei Türme sind gemeint?
Also eigentlich gibt es vier Türme, ne? Also guck mal, es gibt den Orthanc, ne? Das ist dieser schwarze Turm, auf dem Saruman rumhockt. Es gibt Minas Tirith, die weiße Stadt, und es gibt Minas Morgul, die schwarze Stadt. Das sind die zwei Türme, die gemeint sind. Und dann gibt es theoretisch auch noch den Turm oben mit Sarumans Auge, wobei ich nicht weiß, ob das nicht einfach nur der Film war.
Da bin ich mir auch nicht mehr sicher.
Ja, ich glaube, es war nur der Film, ne? Und ja, es sind aber Minas Tirith und Minas Morgul, weil das eine ist halt die Stadt der untoten Menschenkönige, ja, der Ringgeister, und das andere ist die weiße Stadt, die dem entgegensteht, und die stehen sich ja im Endeffekt auch so über diesem Fluss entgegen.
Mhm.
Wir müssen noch kurz ein Erratum machen. Wir wurden natürlich von Experten, die das besser wussten als ich es erzählt habe, darauf hingewiesen. Die drei Elbenringe wurden von den Elben geschmiedet und unterliegen nicht ganz dem einen Ring. Die sind also nicht korrumpiert so richtig.
Nur so halb.
Genau. Ja, und die restlichen Ringe hat alle Saruman geschmiedet. Ja, apropos Ringe, Frodo hat immer noch den Ring und schleppt ihn weiterhin durch die Gegend, nachdem Boromir ihn den wegnehmen wollte. Und eigentlich, man kann das ja so ein bisschen trennen, ne? Was hier passiert, ist ja das, was die Hölle einer jeden Rollenspielgruppe ist. Sie wird getrennt.
Wie machst du das als Spielleiter nicht gerne, in zwei unterschiedlichen Locations immer wieder hin und her zu wechseln?
Ich mache das als Spielleiter schon sehr gerne. Das bedeutet halt nur, dass die alle schneller sterben.
So ist das. Ich finde das ja immer scheußlich. Ich weiß nicht.
Das ist scheußlich, aber deswegen sterben die halt auch schnell.
Ach so, meinst du das?
Ja.
Okay. Also, weil du das nicht lange machen willst, sterben die Charaktere.
Ja, naja, und das Encounter war für euch alle geplant.
Ach so, ja, okay. Ich verstehe.
Der eine Teil hat einen weißen Drachen getroffen.
Mhm.
Ja, so die Kategorie finde ich da irgendwie doch ganz angemessen. ja, also getrennte Gruppen ist halt für die spielleitende Person ganz furchtbar. Und es ist aber auch halt für die Gruppe meistens schlecht, weil so eine Gruppe ist ja eigentlich gut aufgeteilt. Jetzt müssen wir natürlich sagen, beim Herrn der Ringe haben wir so ein bisschen Charakterüberschuss, ne?
Mhm.
Also Sam und Frodo latschen jetzt weiter und sind damit natürlich auch, man hat sich ja darauf geeinigt, dass sie das alleine machen, weil sie nicht so offensichtlich sind damit, weil sie sind ja kleine Hobbits und sie haben auch noch diese Mäntel von Galadriel bekommen, mit denen sie sich tarnen können.
Mhm.
Und der Rest, naja, den Rest lässt man jetzt im Endeffekt Hintergrundhandlung machen. Weil was im Endeffekt passiert ist, die Geschichte teilt sich dann halt in Frodo und Sam, versuchen irgendwie diesen Ring wegzuschmeißen und in der Rest staged eine der größten Ablenkungsaktionen, die man jemals gesehen hat. Ja, und sie sind natürlich auch alle so ein bisschen traurig, weil Gandalf ist nicht da.
So. Ja.
Wir können jetzt, glaube ich, erstmal über Frodo und Sam kümmern, das geht schneller. Frodo und Sam, ja, laufen weiter auf Mordor zu. Sie sind jetzt schon, also da ist so ein Fluss auf der Karte in der Mitte und sie sind auf der anderen Seite des Flusses schon. Ne? Also die meisten Sachen finden auf dem linken Ufer statt, weil da ist Minas Tirith und auf der rechten Seite des Ufers sind aber schon Frodo und Sam und sie laufen jetzt halt auf diese Gebirgskette zu, die um Mordor herumgeht. Werden dann von gondorianischen Kriegern aufgegriffen, nämlich von Faramir, dem Bruder von Boromir.
Das ist der vernünftige Bruder.
Das ist der vernünftige Bruder, der dann aber auch erstmal das Heulen kriegt und sie mitschleppt, weil er durchaus der Meinung ist, ja, dass sie doch irgendwie mit ihrem irgendwie was damit zu tun hatten, dass Boromir da irgendwie gestorben ist und so. Und er erfährt halt auch, dass sie den Ring haben, aber er ist dann der Schlaue, weil er widersteht dem Ring. Jetzt, ich muss nur kurz gucken, ob ich irgendwo nochmal finde, wie da gibt's so eine Stadt am Wasser, ja, und die ist jetzt aber hier in meiner Zusammenfassung nicht, die hatte auch so einen ganz komischen Namen. Im Endeffekt sitzen die dann halt auf so einem Vorposten, auch auf der rechten Flussseite, und werden dann halt in diesem Vorposten von Ringgeistern und Orks angegriffen. Zwischendrin treffen Sam und Frodo auch noch Gollum, der sich auch dann diese Hälfte der Zeit als Smeagol vorstellt, was sein Hobbit-Name ist, weil er ist ein Hobbit, der zu lange den Ring getragen hat. Ja. Und ich glaube, sämtliche anderen Dinge, die man über Gollum hier an dieser Stelle sagen kann, verblassen ob seiner Darstellung in den Filmen, weil die ist eindeutig besser.
Ja, die ist ziemlich gut.
Ja.
Ich fand also im Film diese Szene, wo er da so mit sich selber redet, die war schon ziemlich nett,
ja,
muss man sagen. Und es gibt ja auch diese grandiose Fanfiction von Neil Gaiman, wo er in irgendeinem Blog-Eintrag irgendwie mal ein Beispiel für Slash-Fiction Gollum mit Gollum geschrieben hat. Der tatsächlich irgendwie einfach nur so ein Dialog ist zwischen dem einen Gollum und dem anderen Gollum. Das müssen wir auch, glaube ich, auch verlinken in den Shownotes. Das ist sehr unterhaltsam.
Okay, na, dann wünsche ich mir, dass du mir einen Link suchst. Genau.
Ja.
So, und dann kommt noch die übliche Spinnenszene. Sie laufen halt an Minas Morgul dann sehr nah vorbei, geführt von Gollum, und laufen dann durch die, die, durch diese Spinnenhöhle, in die Gollum sie im Endeffekt hineinlockt, weil dort diese Mutterspinne sitzt und die für ihn Frodo umbringen soll, damit er dann halt den Ring einfach kriegen kann, genau. Und ja, sie laufen halt dadurch da im Endeffekt die meiste Zeit einfach durch die Gegend und Frodo kann dann mit diesem Stückchen Licht aus den Fängen der Spinne entkommen, ja, und flieht zusammen mit Sam und sie werden beide von Orks gefunden und damit endet das eigentlich an der Stelle. Die debattieren die halbe Zeit darüber, wie sehr Gollum zu vertrauen ist und Sam vertraut Gollum natürlich überhaupt nicht. Und Frodo hat so dieses, ach, das ist doch nur ein armer Mensch und wir müssen ihm noch eine Chance geben und so weiter. Wir können schon mal konstatieren, Sam hatte recht. Ja, auf der anderen Seite, es kommt halt alles gut zusammen. Man braucht ja nicht immer dann so total negativ zu sein. Auf der anderen Seite des Flusses Anduin wird die Gruppe nochmal getrennt. Mary und Pippin zusammen, ich glaube, wirklich irgendwie alleine, genau, fliehen in den Fangornwald, wo sie die Ents treffen. Das sind diese Bäume, die miteinander reden. Die sind eigentlich relativ cool.
Ja, also erstmal werden die von Orks entführt.
Genau. Und dann kommen die Reiter von Rohan und befreien sie.
Beziehungsweise ja. Halt sie können dann in diesen Wald entkommen. Und gleichzeitig sind halt Aragorn, Gimli und Legolas dabei, diese Orks zu verfolgen und Merry und Pippin irgendwie, weil sie Merry und Pippin befreien wollen. Da kommt diese Szene, die man aus dem Film kennt und aus dem Hitsong auf YouTube, They're taking the Hobbits to Isengard.
Ja, Gott, ja.
Du wirst mir auch verlinken. Das habe ich jetzt wieder als Ohrwurm. Ich muss alle Leute mit mir leiden lassen.
Ich habe da keinen Ohrwurm. Ach. In Isengard steht der Orthanc. Das ist ein großer schwarzer Turm. Und auf dem sitzt Saruman. Und Saruman hat angefangen, Orks auszubilden und auszubrüten, weil er glaubt, dass man nur Böse mit Böse besiegen kann im Endeffekt. Ja. Mhm. Und sie treffen Aragorn, Gimli und Legolas, ja, treffen dort Gandalf auf dem Weg in den Fangornwald und Gandalf setzt sich dann halt mit Saruman auseinander.
Und Gandalf ist jetzt Gandalf der Weiße und nicht mehr Gandalf der Graue.
Ja, noch nicht ganz. Also er macht erst Saruman platt und dann ist er Gandalf der Weiße.
Echt?
Genau. Okay. Ja, also im Endeffekt ist er nach der Geschichte mit dem Balrog ist er Gandalf der Weiße, aber Saruman weiß noch nicht, dass Gandalf ihn abgelöst hat. Und das liegt so ein bisschen daran, dass Saruman hat da diesen Stein, den Palantir, mit dem er weit entfernt durch die Gegend gucken kann und auch in die Zukunft, in die Vergangenheit. Und was sich dann herausstellt, ist, dass dieser Palantir von Sauron korrumpiert ist und Sauron damit im Endeffekt Saruman korrumpiert hat. An der Stelle
lernen wir daraus, niemals unverschlüsselte Nachrichten senden.
Richtig, an der Stelle weisen wir darauf hin, dass die größte Datenfirma der Welt von Peter Thiel sich Palantir genannt hat.
Ja, das ist halt wie dieses Auto, das irgendwie Phaeton heißt oder Icarus Fluglinie.
Ja, das ja, ist schlecht.
Es gibt doch eine Fluggesellschaft namens Icarus.
Ja.
Also manchmal denken so Firmenbenennungsnamen Leute einfach nicht weit genug.
Ja. Das ist so, wir enden übrigens auf der Sam- und Frodo-Seite damit, dass Frodo irgendwie vergiftet wird, aber dann von Orks gefunden wird und noch am Leben ist. Und dann beginnen wir The Return of the King damit, dass Sam Frodo befreien muss und so. Ja, es ist ganz deutlich, dass Frodo hier der Held ist. Aragorn, Gimli, Legolas und wie sie alle heißen. Also einmal platt machen sie jetzt Isengard platt, ja, und unter der Hilfe der Ents, die rechtzeitig kommen. Und dann reiten sie halt weiter nach Minas Tirith. Also sie reiten erstmal zu den Reitern von Rohan und zu König Theoden. Alles mit Hidden Ages, ne?
In der Zwischenzeit haben sie halt Merry und Pippin wieder getroffen, weil die diejenigen waren, die dann von den Ents gefunden wurden und die Ents dazu gebracht haben, dass sie sich überhaupt einmischen.
Ja, genau. Die Ents sitzen übrigens ewig lang im Kreis und reden sehr, sehr langsam, was sie denn tun. Das ähnelt ungefähr den Koalitionsgesprächen, die wir gerade zur Aufnahme dieser Folge in Deutschland haben. Ja.
Aber in Anbetracht dieser Tatsache ist ja, dass sie sich nach 3 Tagen entschieden haben, etwas Sinnvolles zu tun, schon relativ schnell.
Ja. Ist ein guter Wurf. Pippin steht irgendwie zwischendrin nochmal den Palantir, weil er davon halt begeistert ist und so weiter. Pippin zusammen mit Gandalf reiten nach Minas Tirith, während gleichzeitig der Rest, also noch nicht ganz der Rest, also sie sind vorher sind sie bei den Reitern von Rohan, so. König Theoden. König Theoden sitzt in einer goldenen Halle, die kennen wir irgendwie schon aus dem Hobbit und die kennen wir natürlich auch schon ewig und 3 Tage aus Beowulf, und das ist jetzt alles so ein bisschen geklaut, aber es ist auch ganz nett. Und die Reiter von Rohan entscheiden sich, sich zurückzuziehen in das alte Fort von Helm's Klamm, ja, Helm's Deep. Was dann noch vorher passiert ist, dass halt Grimer Schlangenzunge heißt er, glaube ich, im Deutsch, Wormtongue heißt er im Englischen.
Ja.
Das ist im Endeffekt der Kumpel von Saruman. Also viele Leute mit SA. Das klingt auch komisch. Der hat Theoden unter seiner magischen Stimme und.
Weißt du, was ich daran so seltsam finde? Das ist wirklich, also dieser Name allein. Da kommt so ein Mensch und sagt so, mein Name ist Grimer Schlangenzunge. Mhm. Ich bin total der nette Mensch und möchte jetzt Berater des Königs werden.
Vielleicht hat er sich anders vorgestellt. Vielleicht hat er gesagt, er heißt Maschmeyer oder so.
Ich weiß es ja nicht. Ich meine, aber mit diesem Namen hätte er halt genauso gut hingehen können. Keine Ahnung. Und hätte sich irgendwie Verräter Bösewicht genannt und das wäre ungefähr auch selber rausgekommen, so von dem, was dieser Name so vermittelt.
Ja.
Also.
Wie gesagt, die Gandalf vertreibt die Geister aus den Köpfen von Theoden. Also wir sind so ein bisschen zeitlich, ist es so ein bisschen durcheinander. Die ganzen Reiter von Rohan ziehen sich nach Helm's Deep zurück und da gibt es dann die große Schlacht in dem Buch. Ja, mit lustigen Sachen und so. Ja. zum Beispiel, dass Legolas und Gimli anfangen zu zählen, wer wie viele Orks umgehauen hat und sowas. Mhm. Und Gandalf reitet halt weg und sagt, wartet, am dritten Tag guckt nach Osten und ja, dann werde ich euch retten. Passiert dann ja auch irgendwie, aber was vorher passiert ist, dass er halt zusammen mit Pippin nach Gondor reist und möchte, dass halt Gondor ihn unterstützt, und in Gondor sitzt Denethor auf dem Thron und Denethor ist eine furchtbare Pfeife.
So kann man das auch ausdrücken, ja.
Genau. Das passiert aber, glaube ich, die Helm's Deep ist das Ende im Endeffekt von diesem Buch. Ja, also mit Denethor und so weiter müssen wir uns dann später beschäftigen. Im Endeffekt geht es da auch um diesen Zusammenhang zwischen Gondor und den Reitern von Rohan, weil das sind so Vasallen von Gondor, und der Truchsess von Gondor, Denethor, ist der Vater von Faramir. Und was wir dann lernen, ist, dass Aragorn der rechtmäßige Thronanwärter auf den Thron von Gondor ist, weil er halt zu diesem Königsgeschlecht gehört, zu diesem Alten. Ja. Jo. Es ist ein klassischer Zwischenteil, ne?
Ja.
Ja.
Ja, aber jetzt hast du noch nicht weiter ausgeführt, was für eine Flasche deine Tor denn ist.
Das machen wir nächstes Mal.
Okay.
Weil nächstes Mal kommt diese ganze Geschichte mit dass der Pfarrer mir anzünden möchte und so weiter und so fort.
Okay.
Das ist alles im dritten Buch. Das da wird es alles dramatisch. Also,
wir können uns auf das Meme freuen.
Ja, ach Gott, das ist alles so schlimm. Da kommt dann auch dieses Ding mit: Kein Mann kann den Hexenkönig umhauen. Und es ist natürlich eine Frau. Die einzige Frau, die was tut, ja? Ja. Wir müssen dann auch im dritten Buch übrigens über das Scorching of the Shire reden, ja? Also, weil da ist ja, das können wir jetzt im Problem des Season, im dritten Buch ist hinten drin zwei Kapitel Antikapitalismus. So random.
Ja. Ja. Ist doch schön. Braucht jeder Fantasy-Roman.
Hatten deine das alle?
Antikapitalismus? lass mich mal kurz überlegen. Einer war Urban Fantasy und der andere hatte seine feministischen Themen und hat die Monarchie abgesetzt. Aber so zum Antikapitalismus sind sie nicht gekommen, nee.
Okay. Jetzt haben wir das alles relativ schnell. Es passiert nicht wirklich so viel. Was heißt, im ersten Buch haben wir uns darüber beschwert, ja, dass ja die ewig latschen.
Und im zweiten Buch latschen sie halt noch mehr.
Ja, insbesondere Sam und Frodo. Ja.
Ja.
Wir haben ja jetzt im Endeffekt längliche Szenen gekürzt, wo Sam und Frodo miteinander hadern. Und das Gewicht des Ringes, das an Frodo zehrt und dass der so dass der sich halt langsam aber sicher in ein Arschloch verwandelt. Und dieser ganze, es gibt halt diesen ganzen Streit zwischen Gollum, Sam und Frodo, ja, wo Frodo so ein bisschen auf der Seite von Gollum ist und irgendwie sagt, du musst doch auch das Gute in ihm sehen und irgendwie so. Und Sam sich denkt, die Ratte wird uns alle umbringen. Mhm. Was definitiv irgendwie eine gesündere Einstellung an der Stelle ist. Und ja, ne, und gleichzeitig, also das, es ist auch mit Helm's Deep und so, ist es halt auch so die Geschichte, it is going to shit. Ja.
Also, ja, aber das ist halt, also der Teil mit Helm's Klamm und alles ist ja spannend. Was ich wirklich, ich glaube, ich hätte. Genau, das erste Buch hat mein Vater, meine Schwester und mir vorgelesen und hat die langweiligen Stellen weggelassen. bis wir es so ins zweite Buch reingeschafft hatten, waren wir zu alt, um vorgelesen zu bekommen.
Mhm.
Und dann habe ich irgendwann später das nochmal aufgegriffen und habe an der Stelle weitergelesen, an der mein Vater aufgehört hatte, uns vorzulesen. Und dann hatte ich halt die ungekürzte Version. Mhm. Und dieses ganze Gelaufe und dieses ganze durchs Moor gestapfe und dieses ganze Frodo tut sich so unglaublich selbst leid, weil er diesen Ring tragen muss. Ich hätte fast aufgehört zu lesen. Ich weiß, das wird mir ganz viel Fandom-Hass einbringen, aber ja, ich hätte den Herrn der Ringe fast zur Seite gelegt.
Und mit was? Mit Recht. Ja, man kann ja natürlich irgendwie so ein bisschen sagen, okay, es ist halt ein sehr altes Buch, aber naja, es hat halt auch so ein bisschen diesen Moment, dass es, ich sag mal so, es ist die prototypische Rollenspielrunde, ne? Wir sind ewig unterwegs und nichts passiert. Mhm. Aber es ist dann halt irgendwie auch so die Epik, das ist nichts mehr für heute, ne? Das ist schon irgendwie so so ein Erzählding, das kriegst du nicht mehr hin. Und das ist vielleicht dann auch so die Sache, dass es, ich weiß nicht, ob man es heute noch jemandem empfehlen würde, dieses Ding zu lesen. Ganz ehrlich gesagt.
Ich weiß es nicht.
Ja.
Also,
das ist so,
viele Leute tun das, weil es halt, man muss es lesen, weil das ist ein Klassiker.
Mhm. Man muss es lesen, weil das ist ein Klassiker.
Ja.
Also, ich habe mir ja damals immer gedacht, dass ich doch sehr stolz darauf bin, nichts von der Leseliste der Uni gelesen zu haben. Und dann hat mein Professor ein total obskures Buch, das ich in Schottland gelesen habe, für den schottischen Kurs, für den einen, auf die Liste geschrieben und ich war zutiefst konsterniert. Aber ja, also ich weiß nicht, Herr der Ringe, das ist, ich meine, heutzutage sagen ja die Leute schon immer, du kannst Filme nicht lang schneiden, ne? So, dass sie Längen haben. Und dann war ich letztens in Dune.
Ja, aber Dune ist halt gut.
Der Film ist geil. Das kann ich mal hier sagen. Der Film ist geil.
Ja.
Und der Film hat Längen. Der zeigt halt einfach mal eine Viertelminute lang Sand.
Das ist geil. Die ganze Zeit
da landet langsam ein Raumschiff auf Sand. Ja. Da wären bei Marvel wäre das komplette, ja, Production Board rausgeschmissen worden, wenn da jemand einfach langsam auf Sand landet. Ja?
Weißt du, was auch bei Dune sehr auffällig ist? Es gibt keine einzige Kampfszene, die die Handlung nicht weiterbringt.
Stimmt, darüber haben wir schon geredet.
Ja.
Das ist das. Ich habe, als ich den geguckt habe, habe ich an dich gedacht. Muss man sagen, im Herrn der Ringe gibt es auch keine einzige Kampfszene, die die Handlung nicht voranbringt.
Ja, dafür gibt es sehr viele Landschaftsbeschreibungen, die die Handlung nicht voranbringen.
Jetzt bitte. Das geht noch. Ich weiß, es gibt ja bei Dickens, gibt es ja dieses Ding, dass Dickens minutiös Sachen beschreibt. Ja. Also so Holzkisten und Tische und so weiter, ne?
Es ist ja, ich weiß nicht, so bis zu einem gewissen Grad kann ich dann das nachvollziehen, weil viele Leute dann diese Immersion in diese Welt haben und so. Ich muss sagen, für mich ist das einfach so eine Wand an Worten. Das hilft nicht, dass ich mir Sachen bildlicher vorstellen kann. Aber vielen Leuten gefällt es ja. Aber wenn du das über mehrere Seiten machst und dabei einfach nichts passiert, dann hast du halt irgendwo als Leser auch vergessen, was eigentlich passiert ist, bevor diese Beschreibung angefangen hat.
Ja, ich finde ja Helms Klamm, diese Schlachtszene, ne? Ich verliere in Schlachtszenen immer den Überblick. Die sind auch, glaube ich, schwer gut zu schreiben. Und ich war dann sehr froh, dass Gandalf kam mit den Reitern von Rohan, ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, das. Du kennst dich da ja mehr aus. Ist es so ein bisschen so ein Topos, den es noch gibt, dass auch so Fantasy, insbesondere so High Fantasy, halt zum langen Buch neigt?
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ich meine, also mindestens so Anfang der 2000er gab es das ja noch, wenn du dir die Völker-Fantasy so anguckst. Was ja, keines dieser Bücher ist dünner als 500 Seiten.
Und man hätte 200 wahrscheinlich rausschneiden können.
Ja, ich habe ja zum Beispiel, ich habe ja für meine Magisterarbeit diese ganzen Bücher gelesen tatsächlich.
Mhm.
Und ich mochte die Elfen von Bernhard Hennend sehr gerne, weil die auch so ein bisschen geschrieben sind wie so eine Sage. Aber es gibt am Ende da auch so eine Schlacht, die hätte einfach um die Hälfte kürzer sein können. Das ist einfach, ich weiß nicht, das ist so ein Ding, viele Leute lesen das gerne, viele Fantasy-Autoren schreiben das gerne. Ich mache es immer so, wenn ich eine Schlacht schreibe, dann schreibe ich aus der Perspektive von einer Person.
Bis die stirbt.
Nein, also weißt du, was Fantasy-Autoren voll gerne machen, ist dann irgendwie aus der Perspektive von jemandem zu schreiben, der so den Überblick hat. Und dann kommt irgendwie da ein neuer, irgendeine Verstärkung, die dann so in die Flanke des Gegners hineinbricht und so weiter. Und vom Stil her mag ich das viel lieber, so eine Person zu nehmen, die so mitten im Getümmel ist und alles, was die sieht, ist so Leute, die versuchen, sie umzubringen und Blut spritzt und alles. Und irgendwann ist es vorbei und sie hat überlebt und dann erst findet man so raus, was eigentlich passiert ist.
Ich glaube, das ist auch die bessere Perspektive, weil die Wirren der Schlacht, ja, aus einer Perspektive zu sehen, ist, glaube ich, besser als dieses, ja, und dann bereiten die das vor und dann bereiten die das vor und dann, ja, Helms Klamm ist ja eigentlich auch so. In Helms Klamm bist du die ganze Zeit aus der Perspektive der Belagerten, die dann halt auch teilweise viel zu spät mitkriegen, was da los ist, dann kommen ja zwischendrin noch die Elben vorbei, ne? Und beschützen sie, wobei da im Film irgendwie so eine Elbe einfach herbeigezaubert wird, der im Buch nicht vorkommt. Ich habe auch gesagt, okay, wer ist er?
Ja.
Ja, und Ach genau, und dann gibt's ja das dieses Horn. Ja.
Ja.
Dieses Horn, ist das das Horn von Gondor? Ich glaube, das ist das Horn von Gondor. Keine Ahnung,
das Horn von Gondor ist im Film auf jeden Fall leicht lächerlich.
Ach, stimmt, das ist das Kleine, stimmt.
Ja, und das klingt halt so, wie du dir so ein kleines Horn vorstellst. Das ist halt so ein Tröten. Und im Buch habe ich mir das so vorgestellt, dass das halt so ein richtig tiefer, beeindruckender Ton ist. Und dann kommt dieser Film und das Horn von Gondor trötet halt so ein bisschen vor sich hin. Das war ganz lustig.
Ja, ich glaube aber, das ist so realistischer eigentlich.
Ja, eigentlich schon, aber stellst dir das beeindruckender vor und es ist nicht beeindruckend.
Ja, nochmal zurück zu meiner Frage, also tut Fantasy, gehört das zum Genre dieser High-Fantasy-Geschichten, dass das Schinken sind? Ich meine, Song of Ice and Fire ist ja auch so eine Schinkengeschichte.
Ja, das ist, es gibt ganz viele LeserInnen, die Bücher, wenn sie nicht dick genug sind, gar nicht erst kaufen.
Weil dann kriege ich ja nichts. Sind das dann die Leute, die die Seitenanzahl durch Preis teilen?
Ich weiß, dass Verlage teilweise Bücher extra so drucken, dass sie dicker aussehen im Fantasy-Bereich. Weil das einfach so ein Kaufanreiz ist.
Und dann willst du nicht zynisch werden, ne?
Ist halt so.
Machen die dann doppelten Zeilenabstand oder was?
Nee, die haben dann einfach so ein bisschen dickeres Papier zum Beispiel und halt so ein bisschen größere Schrift mit so mehr Rand und so. Das lässt sich alles ganz relativ unauffällig machen.
Ich habe, weil wir es vorhin mit Dune hatten, ich habe hier die Paperback-Version von Dune liegen und das sieht halt aus wie ein 350-Seitenteil. Das ist aber hardcore bedruckt. Also wenig Rand, ja, eng, so typisches englisches Paperback. Das ist schon solide. Ach siehste, wie ist denn das eigentlich? Ich habe mich letztens mit jemandem darüber unterhalten. Es gibt ja diese Tendenz, Schwachsinn mit Typografie anzustellen.
Ja.
Meine These ist, das soll davon ablenken, dass der Text scheiße ist.
Naja, das ist halt schon so ein Kunstding.
Das widerlegt jetzt meine These nicht.
Also ich weiß nicht, ob du mal House of Leaves gelesen hast. Das ist ja nur entfernt Fantastik. Da wird ja sehr viel Zeug mit Typografie angestellt. Also, fand ich teilweise recht nett. Weil es so ein bisschen zur Geschichte passt.
Ich bin ja großer Fan vom Sandman. Ne? Mhm. Und da sind ja die ganzen Sprechblasen grafisch gestaltet, ne?
Ja.
Das finde ich total toll. Aber so, ich hatte mal irgendwas in der Hand von Tobias O. Meisner. Irgendwie so, es war so gewaltpornografisch. Ich hab da reingelesen und dann wurden kurze Zeit sehr früh irgendwelche Menschen mit heißem Öl abgefüllt und dann habe ich es weggelegt, weil ich gesagt habe, ich lese so einen schwachen so Kram nicht. Ja. und da fing dann auch die Schrift so von der Seite zu fallen, aber es hatte nichts mit dem Inhalt zu tun. Es war einfach nur Show.
Ja, okay.
Ich dachte mir so, okay, also du legst mir hier diese Gewaltpornografie vor und dann tut sich was mit der Schrift und das ist Augenwischerei. Aber also, das weiß ich nicht. Ich meine, ich habe hier im Schrank stehen von deinem Liebling J.J. Abrams inspiriert.
Oh nein.
Das Schiff des Theseus. Was so, das soll 5 Ebenen haben, aber es ist, glaube ich, sehr, sehr Abrams-mäßig, nämlich, dass es alles am Ende nichts bringt. Das ist ein postmoderner Roman, der wird dann von 2 Studierenden gelesen und die kommentieren dann, also haben da reingeschrieben, in unterschiedlichen Handschriften mit unterschiedlichen farbigen Stiften, das anzeigt, wann was passiert ist. Dann sind da noch Fußnoten drin und dann sind da noch so Sachen reingelegt, so Paraphernalien, so Zeitungsartikel und so Zeug. Mhm. Und ich habe halt für mich den Verdacht, dass es einfach nur Augenwischerei ist. Und dass,
ja, wenn
ich,
beim, Ne? Beim Abrams stimme ich dir da absolut zu.
Also es hat jemand anders geschrieben, aber es ist seine Idee.
Mhm. Ja, okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also es kommt halt immer drauf an. Also ich habe hier zum Beispiel auch einen Roman, der heißt Illumine. Das ist von Jay Kristoff und Amy Kaufmann. Der Jay Kristoff ist jetzt auch irgendwie ziemlich bekannt geworden durch Nevernight und so. Und dieses Illumine ist ein Science-Fiction-Roman, der ist erzählt in Chats und so Berichten von Augenzeugen zu Dingen und so. Und der wird typografisch auch irgendwann sehr seltsam, wenn sie versuchen, irgendwie den Computer eines Schiffes zu hacken. Und zwischendurch ist dann halt einfach mal so eine Liste aller Verstorbenen bei irgendeinem Event, die zieht sich so über 3 Seiten und das sind halt einfach nur Namen.
Naja, weiß man, wie es bis wohin blättern kann, ne?
Ja, also das ist einfach nur, ich finde es tatsächlich in dem Fall schöner, diese Liste hier zu haben und da so drüber zu blättern, anstatt dass der Autor geschrieben hätte, Charakter XY betrachtet eine Liste, es waren sehr viele Namen, weil es ist halt anschaulicher.
Ich weiß nicht, ob das meinen Frieden findet.
Okay.
Ich weiß nicht, ob das meine Sache ist. Aber ich glaube, ich bin argwöhnischer gegenüber solchen Sachen. Ja, ich bin da. Ja, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das Sinn hat. Ja, also wenn das irgendwie so alles zusammengeht. Aber davon muss man mich dann auch erstmal überzeugen. Mhm. Ja. Ich meine, ich glaube, wenn ich darüber stolpere, dann würde ich mir auch am Ende denken, okay, hier ist jetzt die Liste, das ist eigentlich ganz cool. Ja, aber ich würde mir halt die Liste nicht durchlesen. Ich glaube, die Liste spielt auch eigentlich keine Rolle, wer da drin steht. Oder sind da wenigstens dann Easter Eggs oder so drin versteckt?
Nee, das spielt tatsächlich keine Rolle, wer da drin steht. Das ist einfach nur, also du hast halt generell dieses ganze Buch ist so, wie gesagt, Auszüge aus irgendwelchen Berichten, Auszüge aus E-Mails, Auszüge aus Chatprotokollen.
Das ist wie Briefroman im Endeffekt.
Ja, so Briefroman-mäßig. Und dann ist halt dazwischen einfach auch diese Liste. Und das ist halt in dem Sinne einfach etwas, was den Autor von der Tatsache enthebt, irgendwie schreiben zu müssen, dass es diese Liste gibt, sondern du siehst sie halt einfach, sie ist zwischen einem Chatprotokoll und eine E-Mail.
Ja, das ist so Van Helsing. An. Okay, wir müssen irgendwie, wir haben das glaube ich schon mal gesagt, Bram Stoker's Dracula ist ein Briefroman. Ja. Was viele Leute erst rausfinden, wenn sie ihn in der Hand halten.
Mhm.
Es gibt da noch so einen berühmten aus der Zeit, ein bisschen früher noch, aus dem 18. Jahrhundert. Wie hieß denn Clarissa heißt das Ding, glaube ich. 2000 Seiten, Briefroman. 4 handelnde okay. Personen. Es gibt noch eins, das heißt Pamela, das ist ähnlich. Meine okay. Dozentin an der Uni hat damals gesagt, sie hat darüber ihre Doktorarbeit geschrieben und danach wollte sie es eigentlich irgendwie wollte sie es eigentlich wegschmeißen, aber sie hatte Angst, jemanden damit zu verletzen. Ja.
Okay.
Das ist so, ja, weißt du nicht. Was ja auch gut geklappt hat, und da wir hatten uns da letztens so jenseits schon drüber unterhalten. Ich habe hier einen Roman, der ist in der zweiten Person geschrieben. Und dann aber aus unterschiedlichen Sichtweisen, das fand ich auch total geil. Das ist Charles Stross Halting State. Den kann ich übrigens sehr empfehlen. Der ist vor allen Dingen für Nerds gut, weil da geht es technisch gesehen die ganze Zeit ums Halteproblem. Ja. Ja. Wir werden diese ganzen Werke irgendwie verlinken. Irgendeiner Art.
Okay.
Haben wir noch was zu den zwei Türmen zu sagen? Ich meine, im Endeffekt ist das jetzt hier so der Staging Ground. Ne? Am Ende ist am Ende wird Sauron gegen Minas Tirith laufen und gleichzeitig gibt es halt diese Schlacht eigentlich nur, damit Frodo und Sam in Ruhe da irgendwie durch Mordor stapfen können, um im Schicksalsberg da den Ring wegzuschmeißen. Ja, weil das ist also eine sehr große Ablenkungsvariante.
Ja. Das ist, ja, es ist halt so der typische Mittelteil von der Trilogie. Du kannst halt nicht wirklich irgendwas wirklich auflösen, weil dafür gibt's ja noch den letzten Teil. Und alles ist schon so angefangen. Das heißt, alles, was du machen kannst in einem Mittelteil, ist halt einfach Handlungsstränge weiterführen. Das sorgt dann viel dafür, dass halt nicht großartig was Neues passiert. Und auch nicht dieses Ding kommt, dass man so ein befriedigendes Ende für irgendwas hätte. Das macht Mittelteile immer etwas schwierig.
Und in dem Fall die Leute halt irgendwie mit Helms Klamm unterhalten.
Genau.
Also da ist ja schon relativ viel Action. Ich glaube auch so generell, die Schlacht bei Helms Klamm ist für viele Leute die bessere Schlacht. Ja, also
ja, das ist die große Schlacht, die man kennt aus dem Herrn der Ringe. Ich glaube, so diese Schlacht am Ende ist da weniger cool tatsächlich.
Es kommen ja noch zwei. Die meisten Leute haben immer die letzte gar nicht auf dem Schirm.
Du meinst jetzt nicht die im Auenland, oder?
Nein, ich meine die vor den Toren von Mordor.
Ja, okay.
Ja, also sie laufen dann ja nochmal im Auenland. Diese Saruman nochmal eine feuern. Also es ja. ist... Also im Endeffekt ist es ja wirklich so kurz vorm Ohrfeigen. Ja.
Du wirst dich wundern, ich habe ja mal, als ich mein Praktikum bei Clyde Cotter gemacht habe, habe ich ja mal die Korrekturen eingetragen in so ein Sekundärwerk zu Tolkien, wo es darum ging, dass diese ganzen Schlachten irgendwie nochmal auseinandergenommen und beschrieben werden und so. Und dann hast du immer so schematische Zeichnungen mit so Pfeilen und so. Die zeigen, wo welche Truppen jetzt hergekommen sind und wie die aufeinander gestoßen sind und so. Und dieses Buch beinhaltet auch eine Analyse dieser Schlacht im Auenland. Mhm. Nur, dass du es weißt.
Also, wo sie im Endeffekt ankommen und sagen, ey, Alter, lass das.
Ja.
Und er so, ja, aber du gehst. Ja, also über das Scourging of the Shire müssen wir tatsächlich nochmal reden, weil das ist so als Vorblick auf die nächste Folge sozusagen. Es ist ja wirklich strange, ne? Du hast dann eigentlich, denkst du, nachdem der Ring da reingeschmissen wurde, okay, ja, we wrap it up, und dann kommt da noch diese, das sind ein oder zwei Kapitel, ja? So, du denkst, hä? Hä? But, why? Ja, you could have done it with heavily after here.
Ja, hätte man.
Ja. Gut, dann haben wir, glaube ich, alles, worüber wir hier so reden können. Ich will mal überlegen, ob ich hier noch irgendwie Kapitelmarken setze, aber sehr wahrscheinlich nicht. Das ist jetzt so ein bisschen Stream of Consciousness gewesen. Es gibt halt nicht so viel zu erzählen. Also die Geschichte ist so irgendwie zusammengefasst.
Und Kapitelmarken sind eh für Schwächlinge.
Nein, Kapitelmarken sind ein Dienst am Hörenden.
Mhm. Wir machen hier Kunst. Da braucht man keine Kapitelmarken.
Was machen wir hier?
Wir machen Kunst, oder?
Ja, du vielleicht.
Ich. Wenn du schon sagst, so Stream of Consciousness, dann ist das eindeutig Kunst. Sobald irgendwas als Stream of Consciousness ist, ist das Kunst. Da kannst du nämlich immer mit entschuldigen, dass du keine Struktur hast. Sagst du einfach Stream of Consciousness und dann ist es halt absichtlich keine Struktur und Kunst.
Ist es ein Pet-Peeve? Höre ich da irgendwie?
Nein, wie kommst du da bloß drauf?
Hast du Ulysses gelesen?
Ich habe versucht, Ulysses zu lesen. Ich habe zwei Seiten gelesen und dann habe ich es weggelegt.
Also, ich habe es gar nicht gelesen. Soll ich dir noch verraten, welches Buch auf der Leseliste meines Professors auf einmal aufgetaucht ist, was mir mein Spotless Record of Not Reading Anything Sensible gebrochen hat?
Ich glaube, das hast du mir schon mal erzählt, aber ich habe den Titel vergessen.
Das ist vollkommen okay, man muss es auch nicht lesen. The Prime of Miss Jean Brodie, das ist ein schottischer Roman, ich weiß gar nicht mehr, von wem der ist und ich gucke es jetzt nicht nach. Aber für die Menschen, die es unbedingt interessiert, Miss Jean Brodie ist Spinster, Lehrerin, Und zieht sich dann so eine Schülerinnen, also sind nur Schülerinnen, eine Schülerinnengruppe heran, die dann irgendwie von ihr abhängig sind und so weiter, und das scheitert dann auch so vor sich hin und so, und das ist so ein schottischer Roman. Und das Ding hat 14 Flash-Forwards und 14 Flashbacks.
Ja, das ist auch eindeutig Kunst.
Das ist eindeutig Kunst. Also es sind so ein paar Sachen drin, wo einfach so ein Flashback einfach nur eingeführt wird, damit du mit einer Figur, mit der du eigentlich vorher kein Mitleid gehabt hast, auf einmal ganz viel Mitleid hast.
Ja, das ist halt, Tricks das ist halt dabei. Eigentlich ein billiger Trick, aber das ist so, es ist eigentlich ein krass billiger Trick, aber wenn du es schaffst, das als Kunst zu verkaufen, ist es plötzlich toll. Es hängt rein von dem Kontext ab, in dem dieses Buch rezipiert wird, ob das Kunst ist oder schlechtes Schreiben.
Sollen wir jetzt darüber therapeutisch noch reden, oder?
Nein, ich glaube, wir können irgendwann mal einen Podcast machen, wo ich darüber rante.
Ansonsten können wir noch darauf hinweisen, liebes Publikum, es ist aktuell Buchmesse. Geht nicht hin.
Es war Buchmesse.
Gab es irgendwas Interessantes auf der Buchmesse? Das können wir vielleicht noch schnell machen.
Also, es gab einen Skandal.
Nee, das kennt jetzt jeder. Also du kannst den Skandal erzählen, aber ich dachte irgendwie so literarisch Interessantes.
Nee. Nicht, dass ich wüsste. Also es gab sicher irgendwas, aber es war tatsächlich, ich hatte eine Telefonkonferenz. Und ich habe irgendwann diese Woche noch eine Telefonkonferenz, und das ist so alles, was auf der Buchmesse passiert ist für mich.
Ja. Naja, für dich geht da so und so jemand hin und verkauft dich, oder?
Ja, normalerweise gehe ich halt auch hin und rede irgendwie mit LektorInnen und so.
Ja, ne.
Und weil man muss ja irgendwie nett zu den Leuten sein, damit sie weiter mit einem zusammenarbeiten wollen.
Sollen wir auch noch dieses Video von Neil Gaiman verlinken, wie er erklärt, wie man als Freelancer arbeitet?
Wenn du möchtest, gerne.
Das ist, ne? Wie wird das? Entweder muss gut sein, pünktlich sein und eine nette Person, und es reichen zwei davon.
Ja, genau.
Ja. wir können noch kurz über diesen Skandal reden. Fass du den zusammen und dann.
Ja, also es gab die Tatsache, was passiert ist, ist ein rechter Verlag, und zwar der Verlag Jung Europa, war neben der ZDF-Lesebühne platziert. Der Besitzer von diesem Verlag ist unter anderem bei so einem rechtsextremen Bündnis aktiv, auch das vom Verfassungsschutz beobachtet wird und so schöne Dinge. Auf der Lesebühne hätten halt eigentlich diverse AutorInnen of Color lesen sollen, die dann irgendwie sagten, nee, wenn da die Nazis rumhängen, dann wollen wir da nicht sein, da fühlen wir uns nicht sicher. Eine dieser AutorInnen war die Jasmina Kuhnke, die halt auch vorher schon Morddrohungen aus dem rechten Spektrum erhalten hatte und so. Also es war jetzt nicht so aus dem Nichts gegriffen, dass die sich da nicht sicher gefühlt hat. Und die hat halt ihre Lesung dann abgesagt. Und eines der Dinge, die ich dann auch noch gemacht habe in Bezug auf Messe, war mitzuhelfen, Lesungen zu organisieren außerhalb der Messe in Frankfurt für AutorInnen of Color, die halt nicht mehr auf der Messe lesen konnten.
Ja. Jetzt mal so unter uns, brauchen wir die Buchmesse?
Ja, nee, eigentlich nicht. Ist ganz lustig. Ich finde das Schönste an der Buchmesse ist eigentlich immer, dass alle Leute da hinkommen, die ich kenne. Und dann sind die so alle an einem Ort. Ich kann die alle auf einmal treffen.
Okay, aber das kann man theoretisch auch irgendwie, ne, mit einer Party.
Ja.
Ist nicht die Straße runter die ehemalige EZB jetzt frei? Da kann man doch gut eine Party feiern.
Das wär's noch, ja.
Wir gleiten ab.
Ja.
Ja, liebes Publikum, nochmal so vom Anfang. Werft Andrea ruhig etwas in den Hut, wenn ihr das möchtet. Link ist dieses Mal in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Ansonsten wünschen wir euch einen schönen November, weil Ende November kommen wir dann mit dem dritten Teil vom Herrn der Ringe. Ja, da müssen wir uns ja was für Weihnachten ausdenken.
Ja, Solange wir nicht die Weihnachtsfolge mit den Evox machen oder so.
Wir können auch das Holiday Special.
Wir können bewusst über etwas reden, was nichts mit Weihnachten zu tun hat.
Das Holiday, ja, na vielleicht.
Die Briefe vom Weihnachtsmann hätten wir sonst noch zur Auswahl.
Father Christmas Letters von Tolkien. Ja. Die habe ich nie gelesen.
Da weiß ich auch nicht.
Und ich weiß auch nicht, ob ich da rankomme.
Ah. Also ich krieg die von Klettkotter im Zweifelsfall.
Okay.
Ja.
Wir überlegen uns was. Man kann uns in die Kommentare ja vielleicht irgendwie Inspiration für die Weihnachtsfolge schreiben.
Oh ja.
Ne? Wenn man das möchte.
Das klingt gut. Ja. Ich bin mir sicher, das werden wir nicht bereuen.
Wieso? Man kann da alles in die Kommentare schreiben. Das heißt ja nicht, dass wir ihm folgen müssen.
Ja, das ist natürlich wahr.
Genau. Okay. Dann, liebes Publikum. Ich hoffe, ihr seid ausreichend unterhalten. Diesmal haben wir, glaube ich, einfach nur das Buch zum Anlass genommen, über Dinge zu reden.
Ja.
Das ist ja der Sinn von guter Literatur, habe ich mir sagen lassen.
Ja. Auf jeden Fall.
Ja. Dann einen schönen November. Lasst euch nicht so runterziehen. Winter is coming. So.
Ja.
Tschüss.
Dann tschüss.